Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Heute sprechen wir über Eiweiß oder eben Proteine, dem derzeit wohl beliebtesten der drei Hauptnährstoffe. Proteinriegel, Proteinjoghurt, Eiweißbrot. Gefühlt gibt es heutzutage fast jedes Lebensmittel auch in einer High-Protein-Variante. Protein scheint zum Verkaufsargument geworden zu sein und das nicht nur für SportlerInnen. Doch Proteine sind weit mehr als ein Trend. Sie zählen zu den zentralen Bausteinen des Lebens, übernehmen im Körper vielfältige Funktionen und sind unverzichtbar für unsere Ernährung. Gemeinsam mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle werfen wir heute einen Blick auf die chemischen Grundlagen von Proteinen, ihre Bedeutung für unseren Organismus, gehen der Frage nach, wie viel Eiweiß wir tatsächlich brauchen und werden dabei, wie immer, den ein oder anderen Mythos entzaubern. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendtig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, bevor wir mit den Grundlagen starten, erst einmal die ganz simple Frage, was gibt es denn für einen Unterschied zwischen Eiweiß und Protein?
Ja, da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Eiweiß und Protein sind im Grunde das Gleiche. Beide Begriffe beschreiben denselben Stoff, nur aus unterschiedlichen sprachlichen Traditionen heraus. Viele Leute verwenden den Begriff, diesen alten Begriff Eiweiß, immer noch im Alltag, vor allem wenn es um Lebensmittel geht. Und Protein ist der eigentliche wissenschaftliche Begriff, der kommt eigentlich erst aus dem 19. Jahrhundert, dieser Begriff. Den hat 1838 ein schwedischer Chemiker namens Berzelius eingeführt und der hat das abgeleitet von einem griechischen Wort namens Proteios, was so viel heißt wie grundlegend oder erstrangig. Und damit wollte er ausdrücken, wie wichtig diese Stoffe fürs Leben sind. Davor, also bevor dieser Begriff eingeführt wurde, da hatten diese Stoffe keinen eigentlichen wissenschaftlichen Namen. Da nannte man sie einfach nach ihrem Ursprung, also zum Beispiel das Blutfibrin oder das Albumin aus Eiweiß oder das Casein aus der Milch. Erst als man dann gemerkt hat, dass diese Stoffe auf einer gemeinsamen chemischen Basis beruhen, da hat es dann einen gemeinsamen Namen gebraucht und das war dann eben der Begriff Protein.
Okay, dann lass uns doch mal in die Chemie eintauchen. Was sind denn Proteine eigentlich? Also ich habe Grundkurs Chemie abgewählt, aber ich glaube, ich kriege noch zusammen, dass Proteine aus Aminosäuren aufgebaut sind. Kannst du die vielleicht ein bisschen genauer erklären? Also was sind Aminosäuren?
Ja, das stimmt. Aminosäuren sind sozusagen die Einzelbausteine von Proteinen. Diese Aminosäuren, die besitzen alle eine Säuregruppe und eine Aminogruppe, wie es der Name auch sagt. Man kann sich diese beiden Gruppen wie so, ich sage mal, Arme vorstellen, die alle Aminosäuren gemeinsam haben. Und dann haben alle Aminosäuren einen spezifischen Körper, kann man vielleicht sagen. Das heißt, einen Grundkörper aus unterschiedlich verzweigten Kohlenstoffketten, die dann noch andere Elemente enthalten können, Schwefel oder weitere Säuregruppen oder was auch immer. Insgesamt gibt es dann für den Aufbau der Körperproteine 21 verschiedene Aminosäuren. Das sind die sogenannten proteinogenen Aminosäuren. Und über die Amino- und Säuregruppe, also die Arme, sind diese Aminosäuren im Protein miteinander verknüpft. Diese Verknüpfung nennt man dann Peptidbindung. Man kann sich das jetzt dann wie eine Perlenkette vorstellen mit 21 unterschiedlichen Perlen. Und diese Perlenketten, die können jetzt ganz unterschiedlich lang sein. Die Perlen können in allen möglichen Kombinationen aufgefädelt sein. Und da kann man dann leicht ermessen, dass sich da eine unglaubliche Vielfalt an Kettenlängen, also an Perlenkettenlängen und an Aminosäurekombinationen gewissermaßen ergibt. Und zudem kann dann diese Perlenkette, wenn wir bei dem Vergleich bleiben dürfen, noch ganz unterschiedlich im Raum angeordnet sein. Die kann gestreckt sein, die kann zusammengeknäuelt sein. Es können sich auch noch mehrere Ketten zusammenlagern. Da entstehen dann unterschiedliche dreidimensionale Raumstrukturen. Und alles zusammen, also die Abfolge der Aminosäuren und die dreidimensionale Anordnung, das ist dann ganz entscheidend für die biologische Funktion der einzelnen Proteine.
Kannst du ein paar Beispiele für Proteine nennen? Vielleicht haben wir ja schon von einigen gehört.
Ja, da gibt es zum Beispiel relativ kleine Proteine. Da ist das Insulin ein gutes Beispiel. Es besteht nur aus 51 Aminosäuren. Milchproteine, wie etwa die Caseine, die sind dann deutlich größer. Die bestehen so aus rund 200 Aminosäuren. Antikörper, die sind wichtig für das Immunsystem. Die sind ebenfalls Proteine. Sie sind noch mehr größer. Die bestehen aus 1300 Aminosäuren. Da gibt es noch, ich sage mal, Riesenproteine. Da gibt es ein ganz berühmtes, das heißt Titin. Das ist für den Muskelaufbau wichtig und es besteht aus über 30.000 Aminosäuren. Und tatsächlich gibt es in der sogenannten UniProt-Datenbank, das ist so die zentrale Datenbank, in der alle Proteinstrukturen gesammelt werden, da gibt es mittlerweile rund 250 Millionen verschiedene Aminosäuresequenzen für Proteine. Die meisten sind da abgeleitet aus der DNA-Sequenz. Und von rund 250.000 Proteinen kennt man auch die Raumstruktur.
Und welche Rolle haben die jetzt in unserem Körper? Was machen die da?
Ja, die haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Die meisten Menschen denken natürlich zuerst an die Muskeln. Und in der Tat sind da die sogenannten kontraktilen Proteine, die heißen Aktin und Myosin, also die Proteine, die für die Muskelbewegung zuständig sind, ganz wichtig. Das Kollagen kennt man vielleicht noch, das ist das Bindegewebsprotein, das ist wichtig für die Sehnen, für die Bänder, für die Stabilität der Knochen oder auch die Elastizität der Haut. Es gibt Proteine, die sind als Transportvehikel sozusagen in unserem Körper wichtig. Das Hämoglobin zum Beispiel, der rote Blutfarbstoff, der transportiert den Sauerstoff. Das Serumalbumin im Blut, das transportiert Fettsäuren und Vitamine. Andere Proteine sind wichtig für das Immunsystem, die schon eben erwähnten Antikörper. Es gibt die große Gruppe der Enzyme, die wirken als Biokatalysatoren, ganz wichtig, regulieren alle möglichen Körperfunktionen, die Verdauung, die Blutdruckregulation und so weiter. Dann gibt es Proteine, die als Hormone wirken. Da ist das Insulin ja ein gutes Beispiel, regelt den Blutzuckerspiegel. Also man sieht allein an diesen wenigen Beispielen, wie wichtig Proteine für die Funktion des menschlichen Körpers sind. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für den Menschen, sondern auch für alle anderen Tiere, Pflanzen, Bakterien, also wenn man so will, für alle Bereiche der belebten Natur.
In unserer letzten Folge zum Thema Fett haben wir ja über essentielle Fettsäuren gesprochen. Gibt es denn äquivalent auch essentielle Aminosäuren? Ich meine, da was gehört zu haben.
Ja, das stimmt. Tatsächlich sind von den vorhin genannten 21 Aminosäuren 9 sogenannte essentielle Aminosäuren. Vielleicht kleine Anmerkung, manche sprechen auch nur von 8 essentiellen Aminosäuren. Da gibt es eine, die heißt Histidin. Je nach Betrachtungsweise ist die essentiell oder nicht. Die brauchen vor allen Dingen Säuglinge als essentielle Aminosäure. Also diese essentiellen Aminosäuren, die kann der Körper nicht selber herstellen und die muss er dann entsprechend über die Nahrung aufnehmen. Und diese Aminosäuren, die limitieren jetzt die Proteinbiosynthese. Also wenn die nicht ausreichend vorhanden sind, dann kann der Körper das Körperprotein nicht ausreichend aufbauen. Die bestimmen also die biologische Wertigkeit, wenn man so will, die Qualität von Proteinen. Ja, und ganz interessant ist, dass einige von diesen essentiellen Aminosäuren dann auch noch, ich sag mal, Spezialfunktionen haben, wie zum Beispiel das Tryptophan, das ist die Vorstufe für das Serotonin, von dem hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, das ist das Glückshormon, was im Gehirn die Stimmung und die kognitiven Fähigkeiten reguliert. Das Tryptophan ist auch noch die Vorstufe für ein Vitamin, das Vitamin B3. Eine andere essentielle Aminosäure, das ist das Lysin, die ist wichtig als Vorstufe für das Carnitin, was dann wiederum für den Fettstoffwechsel wichtig ist. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, eine essentielle Aminosäure, das Methionin, das macht sogenannte Methylierungsreaktionen oder mit anderen Worten, das ist zum Beispiel ganz wichtig für die DNA-Synthese. Man sieht also, dass die Bedeutung dieser essentiellen Aminosäuren, auch von einigen anderen noch, weit über ihre Rolle als Eiweißbaustein hinausgeht.
Ja, mich würde jetzt natürlich wirklich mal interessieren, wie viel Protein man zu sich nehmen darf. Da gibt es ja bestimmt eine Empfehlung von der DGE.
Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, die empfiehlt ebenso wie die WHO, die Weltgesundheitsorganisation oder auch andere Ernährungsgesellschaften, die empfehlen für gesunde Erwachsene eine tägliche Mindestzufuhr von 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Das ist bei einer 70 Kilo schweren Person so etwa 56 Gramm Protein pro Tag. Bei älteren Menschen, so ab 65 oder bei Schwangerschaft, da soll es dann mindestens 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht sein. Und wenn man stark körperliche Belastungen hat, wenn man schwer körperliche Leistung erbringen muss, dann kann es auf 1,2 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und Tag steigen. Aber ich würde es mir so sagen, wenn man das Körpergewicht in Gramm nimmt, dann ist man eigentlich ganz gut dabei, was die Proteinzufuhr anbelangt.
Die Menge an Proteinen, die in so einem Lebensmittel sind, stehen ja auf dieser Nährwerttabelle drauf. Sind diese Werte denn zuverlässig? Wie bestimmt man das dann?
Also sie sind schon zuverlässig, weil die mit entsprechenden, zertifizierten Methoden bestimmt werden. Wenn man den Proteingehalt genau wissen will, dann muss man die Gehalte der einzelnen Aminosäuren bestimmen und aus der Summe dann den Proteingehalt ausrechnen. Das ist zwar sehr genau, aber halt ja gerätemäßig ziemlich aufwendig. Das dauert auch recht lange. Und aus diesem Grunde nutzt man in der Routineanalytik etwas einfachere Methoden und die klassische Methode zur Bestimmung des Proteingehaltes, das ist die sogenannte Kjeldahl-Methode, wie so oft in der Lebensmittelchemie, so im 19. Jahrhundert entwickelt, genau 1883 von einem dänischen Chemiker namens Johann Kjeldahl. Und das ist eine relativ einfache Methode aus heutiger Sicht zur Bestimmung des Stickstoffgehaltes. Der Stickstoff ist ja in allen Aminosäuren und damit auch in allen Proteinen drin. Und aus dem Stickstoffgehalt kann man dann den Protein- oder Eiweißgehalt berechnen. Das kann man deshalb machen, weil alle Proteine so in etwa vergleichbare Gehalte an Stickstoff haben. Das ist, wie gesagt, eine sehr alte, aber auch sehr genaue Methode und nach wie vor die Referenzmethode in der Lebensmittelanalytik, also zum Beispiel an den Untersuchungsämtern oder in der Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie. Man muss aber natürlich beachten, dass da auch andere Verbindungen, die Stickstoff enthalten, also zum Beispiel Vitamine oder auch bestimmte Fette, mit erfasst werden, was dann wiederum durch die Probenvorbereitung oder durch Berechnungsformeln berücksichtigt werden muss. Das kann man aber auch, muss man sagen, für Betrug mit Lebensmitteln nutzen. Da gab es vor einigen Jahren den Melamin-Skandal. Da wurde in Milchprodukten eine Substanz entdeckt, beziehungsweise da wurde in Milchprodukte eine Substanz hineingemischt und dann entdeckt. Und dieses Melamin, wie es heißt, das enthält viel Stickstoff und damit sollte dann der Eindruck erweckt werden, dass mehr Stickstoff oder mehr Protein im Lebensmittel vorhanden ist.
Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Das war in der Tat ja ein riesiger Skandal. Vielleicht kannst du den auch noch mal ein bisschen einordnen.
Also ja, das war 2008 in China. Da wurde von der dortigen Lebensmittelüberwachung entdeckt, dass offensichtlich in großem Maßstab Milchprodukte, und zwar vor allem Babynahrung, mit Melamin versetzt worden waren. Das war damals eine absichtliche Täuschung. Melamin ist ein künstlich hergestellter Stoff, der vor allem zur Herstellung von Kunstharzen oder von Klebstoffen verwendet wird. Und die Betrüger, die haben damals Melamin zum Milchpulver gemischt, weil Melamin zu 2/3 aus Stickstoff besteht. Und wenn man jetzt Melamin zum Lebensmittel dazu gibt, dann steigt halt der Stickstoffgehalt sozusagen ja künstlich an. Und mit dieser vorhin erwähnten Kjeldahl-Methode führt es dann zu einem fälschlicherweise erhöhten Eiweißgehalt. Und genau darum ging es diesen Betrügern, nämlich um das Vortäuschen von mehr Protein. Man konnte also, wenn man so will, minderwertige oder verwässerte Milchprodukte als proteinreich ausgeben und so letztlich mit weniger Milch mehr Geld verdienen. Man muss jetzt sagen, dass man dieses Melamin nicht schmeckt. Es ist eine geschmacklose Verbindung, es ist sehr gut wasserlöslich und wird dann über die Nieren an sich relativ leicht ausgeschieden. Aber bei Säuglingen ist diese Nierenfunktion noch nicht so entwickelt, dass sie diese Fremdstoffe richtig ausscheiden können. Und es hat sich dann damals in den Nieren bei vielen Kindern angelagert und das hat dann zu Nierensteinen und sogar zu akuten Nierenversagen geführt. Und das war dann in der Folge ziemlich dramatisch. Da sind dann tatsächlich Hunderttausende von Babys erkrankt. Über 50.000, wenn ich es richtig erinnere, wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Und auch eine ganze Reihe von Kindern sind gestorben an Nierenversagen und an anderen Komplikationen.
Waren da dann auch europäische Firmen involviert?
Na, soweit ich weiß, waren da keine europäischen Firmen involviert. Die Hauptakteure dieses Skandals waren ausschließlich chinesische Unternehmen. Es gab dann keine Hinweise darauf, dass europäische Unternehmen da irgendwie daran beteiligt waren. Man hat zwar dann im Jahr 2008 auch in Deutschland einige Produkte gefunden, die Melamin enthielten. Da gab es dann vereinzelte Berichte, zum Beispiel für bestimmte Süßwaren, so Milchkaramellen und sowas. Das waren aber vor allem importierte Lebensmittel und die Rückstände an diesem Melamin, die waren so gering, dass es eigentlich keine große Besorgnis erregt hat. Trotzdem hat man in Deutschland und in der EU dann strenge Maßnahmen ergriffen. Alle Produkte mit einem Melamingehalt über 2,5 Milligramm pro Kilogramm, den Grenzwert hat man dann eingeführt, die hat man dann aus dem Verkehr gezogen. Zudem wurde die Einfuhr von Säuglingsnahrung aus China verboten. Es gab aber keine weiteren Hinweise darauf, dass irgendwo in Deutschland hergestellte Babynahrung betroffen waren. Diese Maßnahmen damals, die zielten dann letztlich darauf ab, die Verbraucher zu schützen und eine weitere Verbreitung von belasteten Produkten zu vermeiden.
Das ist echt eine krasse Geschichte. Mich würde jetzt aber interessieren, abgesehen von Milchpulvern, wie viel Protein ist denn in so verschiedenen Lebensmitteln? Kannst du uns da einen Überblick geben?
Also besonders hohe Gehalte an Protein, die findet man zunächst vor allem in tierischen Lebensmitteln, also Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte. Beispielsweise enthält Rindfleisch, Hähnchenbrust, Lachs, Forelle oder sowas, die enthalten jeweils rund 20% Protein. Ein Hühnerei entspricht auch schon rund 7 Gramm Protein. Milch und Milchprodukte sind ebenfalls sehr gute Proteinquellen. Milch und Joghurt zum Beispiel, die haben so rund 3-4%. Sehr viel ist in Quark, das geht dann so bis 13%. Käse, zum Beispiel Parmesan, 35% Protein. Bei pflanzlichen Lebensmitteln sind vor allen Dingen Sojaprodukte wie Tofu oder Tempeh sehr eiweißreich. Die haben ebenfalls so rund 15 bis 20 Gramm Protein pro 100 Gramm, entspricht ungefähr zu einem Stück Fleisch, wenn man so will. Eine gute Eiweißquelle sind auch Hülsenfrüchte, wie etwa Linsen, Kichererbsen oder Bohnen. Im gekochten Zustand haben die so etwa 8 bis 10 Gramm Protein pro 100 Gramm. Nüsse und Samen haben 20 bis 30 Gramm pro 100 Gramm. Getreideprodukte sind demgegenüber deutlich proteinärmer, also Brot und Backwaren, die enthalten so rund 6-10% Protein. Bei gekochten Nudeln sind es dann nur noch so rund 5 Gramm pro 100 Gramm Protein. Bei Reis, da ist es dann nur noch 2-3 Gramm pro 100 Gramm Protein.
Gibt es denn auch Produkte, die zu 100% aus Proteinen bestehen? Bei den Kohlenhydraten und bei den Fetten gibt es das ja. Zucker besteht nun ja nur aus Zucker und Öle bestehen ja auch komplett aus Fett.
Ja, also streng genommen gibt es das auch bei Zucker und bei Öl nicht. Die sind zwar zu 100% aus Zucker, also Kohlenhydrate, oder eben zu 100% aus Lipiden, aber die wurden ja auch aus pflanzlichen oder tierischen Produkten isoliert. Also der Zucker aus der Zuckerrübe isoliert oder das Olivenöl durch Auspressen von Oliven. Und so ähnlich ist es auch bei Proteinen. Lebensmittel, die jetzt nur aus reinem Protein bestehen, die gibt es nicht, aber man kann die isolierten Proteine kaufen. Also zum Beispiel Sojaprotein, was dann entsprechend aus den Sojabohnen isoliert wurde, oder Casein, das ist das reine Milcheiweiß. Und die kann man dann direkt nutzen, etwa als Eiweißpräparate oder weiterverwenden als Rezepturbestandteil von komplexeren Lebensmitteln, wie zum Beispiel im Falle von Sojaprotein zur Herstellung von veganen Fleischalternativen.
Wie ist das jetzt mit dem täglichen Proteinbedarf? Was und wie viel sollte ich denn am besten essen, um meinen Tagesbedarf zu decken?
Ja, das hängt jetzt natürlich davon ab, ob du tierische Lebensmittel isst oder ob du dich streng vegan ernährst, um bei diesen beiden, ich sag mal, Extremen zu bleiben. Wenn man jetzt von dem rund, ich sag mal, 50 Gramm Tagesbedarf an Protein ausgeht, dann, aber das ist wirklich nur ganz grob geschätzt, dann hätte man die als Fleischesserin mit so rund 2 Eiern, 150 Gramm magerem Fleisch oder Fisch und einem großen Glas Milch. Und da käme dann noch das Protein aus Brot, Nudeln, Kartoffeln und sowas dazu. Als Veganerin geht es auch recht einfach. Da bieten sich dann vor allem eben Sojaprodukte und Hülsenfrüchte an als Proteinquelle. 50 Gramm Protein wären also zum Beispiel dann grob geschätzt in 200 Gramm Sojajoghurt oder Sojadrink, 200 Gramm gebratenem Tofu und 150 Gramm gekochten Linsen. Also eine gute Proteinquelle bei einer veganen Ernährung. Es wären dann auch noch die sogenannten Pseudogetreide, Quinoa, Amaranth, die haben gekocht 8-10% Protein. Also man sieht, so eine Mindestzufuhr ist, egal ob man jetzt vegan sich ernährt oder ob man Fleisch isst, ist für einen gesunden Erwachsenen eigentlich problemlos möglich.
Das klingt jetzt eigentlich gar nicht so, als würden wir zu wenig Protein zu uns nehmen. Und trotzdem ist es ja in der Werbung und auch in den Produktregalen so, dass uns immer wieder suggeriert wird, dass wir eigentlich eine extra Portion Protein benötigen. Was stimmt denn da jetzt?
Also diese grobe Beispielrechnung vorhin, die hat ja gezeigt, dass man bei einer einigermaßen ausgewogenen Ernährung sicher nicht zu wenig Protein aufnimmt. In den Industrieländern, da essen wir mit Sicherheit in der Regel deutlich mehr als diese empfohlenen 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht und Tag. Problematisch kann es allenfalls bei älteren Menschen werden, dass der Bedarf durch den altersbedingten Muskelabbau an Protein höher. Und es ist so, dass alte Menschen insgesamt häufig weniger essen, sich dann auch weniger bewegen, und da kann es dann tatsächlich auch zu einer Unterversorgung an Proteinen kommen. Vor allem problematisch ist die Eiweißversorgung aber in Entwicklungsländern. Da beobachtet man doch sehr häufig, dass es möglicherweise sogar trotz ausreichender Kalorienzufuhr, also zum Beispiel über Reis oder Getreide, zu einem Mangel an Proteinen kommt, und dass dann zudem die Proteinquellen wie eben Reis oder Getreide zudem eine deutlich geringere biologische Wertigkeit haben als tierische Proteine oder Proteine aus Hülsenfrüchten.
Biologische Wertigkeit, diesen Begriff hast du vorhin schon mal erwähnt, im Zusammenhang mit den essentiellen Aminosäuren. Was ist denn das jetzt eigentlich?
Also dieser Begriff der biologischen Wertigkeit, der wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt. Der beschreibt, wie gut ein Nahrungsprotein vom Körper in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden kann. Man kann also ungefähr sagen, wie viel Körperprotein man aus 100 Gramm Nahrungsprotein herstellen kann. Früher hat man das mit Tierexperimenten untersucht. Da hat man junge Ratten genutzt, die so im Wachstum waren. Und denen hat man dann bestimmte Proteine gefüttert und hat geguckt, wie schnell die wachsen. Man konnte da dann Proteine miteinander vergleichen und praktisch rauskriegen, wie effektiv jetzt ein Protein quasi zum Wachstum beiträgt. Sowas macht man heute eigentlich nicht mehr. Heute analysiert man diese biologische Wertigkeit so, dass man die Konzentrationen der essentiellen Aminosäuren bestimmt und hinterher vergleicht mit den Werten eines theoretischen Optimalproteins, möchte ich mir so sagen. Und so weiß man dann, ob das Protein bei einer Mindestzufuhr den Bedarf an diesen essentiellen Aminosäuren auch decken würde. Und wenn dann einzelne essentielle Aminosäuren unter den optimalen Werten liegen, dann sucht man nach der Aminosäure, die am weitesten drunter liegt, denn die limitiert ja die Proteinbiosynthese. Und so errechnet sich dann für jedes Protein ein sogenannter Amino Acid Score, wie man es nennt, der AAS. Als Beispiel, wenn also die limitierendste Aminosäure sozusagen nur die Hälfte des Bedarfs deckt, dann wäre dieser AAS 0,5 oder 50%. Man müsste also doppelt so viel von dem Protein aufnehmen, um letztlich alle essentiellen Aminosäuren ausreichend aufzunehmen und um damit dann den Bedarf für die Proteinsynthese im Körper zu decken. Diese Proteine, die wir jetzt essen, die haben ganz unterschiedliche biologische Wertigkeiten oder ganz unterschiedliche AAS-Werte. Tierische Proteine sind da am besten, Eiproteine, gelten da als Referenzproteine mit dem Wert von 100. Fleisch- oder Milchproteine, die haben so einen Wert von 80 bis 90. Proteine aus Getreide, jetzt wie Weizen oder Reis, die haben deutlich geringere Werte. Da liegen diese AAS-Werte nur so bei etwa 30 bis 40. Und man müsste also damit jetzt doppelt bis dreimal so viel Reisprotein essen wie Milchprotein, um den Bedarf an den wichtigen Aminosäuren abzudecken.
Spielt denn diese Wertigkeit bei veganer Ernährung eine Rolle, wo ja nur Pflanzenproteine aufgenommen werden?
Also wichtig ist, dass es auch Pflanzenproteine gibt mit einer hohen biologischen Wertigkeit. An erster Stelle sind da Sojaproteine zu nennen. Die sind vergleichbar mit Milchproteinen. Auch Proteine aus Kartoffeln, aus Bohnen und aus Erbsen, die haben ebenfalls eine hohe biologische Wertigkeit. Wer sich also jetzt pflanzlich ernährt, der oder die sollte halt verschiedene Proteinquellen kombinieren, um dann letztlich alle essentiellen Aminosäuren abzudecken. Wenn man sich jetzt nicht zu einseitig nur mit Getreideproteinen sozusagen versorgt, dann gibt es auch bei einer veganen Ernährung definitiv keinen Mangel an essentiellen Aminosäuren oder Proteinmangel generell.
Also unterm Strich ist Proteinmangel offensichtlich nicht so ein großes Problem, aber wie würde er denn jetzt aussehen? Wie würde sich das denn auswirken?
Also bei uns in den Industrieländern, da gibt es das letztlich nur bei, ich sage mal, ganz extremen Diäten, solche Crash-Diäten, wo man also versucht, durch möglichst wenig Essen möglichst viel Gewicht in kurzer Zeit zu verlieren. Und da kann es dann zu einer Unterversorgung mit Proteinen kommen. Und durch diese Kalorien- und Proteinrestriktion kann es dann sein, dass der Körper sehr schnell einerseits Gewicht verliert, aber andererseits dann auf die Muskelproteine als Energiequelle zurückführt. Und das kann dann bei diesen länger ausgedehnten Crash-Diäten doch zu einem ziemlichen Abbau von Muskelmasse führen. Und das geht dann einher mit, ja, ich sag mal, allgemeiner Schwäche, verminderter Leistungsfähigkeit und sowas. Und das Problem ist dann, dass dann nach solchen harten Diäten die geschrumpften Muskeln gewissermaßen wieder aufgebaut werden müssen. Also der Aufbau ist wesentlich schwieriger als der Abbau. Wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, kann es auch bei älteren Menschen ein Problem werden, wenn die sich nicht mehr so gut bewegen, ihre Muskeln nicht mehr richtig trainieren, dann ist es auch wichtig, dass sie gut Protein zu sich nehmen. Und ganz wichtig, auch das haben wir ja gerade schon kurz angesprochen, ist ein Proteinmangel in Entwicklungsländern. Da gibt es eine bestimmte Krankheit sogar, die durch einen Proteinmangel verursacht wird, die heißt Kwashiorkor. Das ist eine Krankheit, die tritt vor allem bei Kindern auf, so ab dem ersten Lebensjahr, so zwischen 1 und 3 Jahren oder so. Und zu der kommt es dann sehr häufig, wenn die Kinder von der Muttermilch abgestillt werden und auf eine kohlenhydratreiche, aber dann eben leider sehr häufig eiweißarme Kost umgestellt werden. Und da gibt es dann ganz typische Symptome wie Wassereinlagerungen, das Anschwellen des Bauchs, Muskelschwund, Haut- und Haarveränderungen und sowas. Und es kann dann tatsächlich auch lebensbedrohlich sein, dauerhafte Schäden nach sich ziehen und, wenn man es nicht rechtzeitig behandelt, wirklich ganz drastische Konsequenzen haben.
Was ist denn jetzt nun eigentlich dran an diesem Hype rund ums Protein? Per hat vorhin von einem Mangel gesprochen. Ich denke bei diesen ganzen Produkten und Ernährungstrends eher an eine Überdosis. Kann man denn zu viel Protein zu sich nehmen?
Also für gesunde Menschen ist eine Proteinzufuhr jetzt, ich sag mal, von 2 oder vielleicht noch mehr Gramm pro Kilo Körpergewicht und Tag eigentlich auch über längere Zeit völlig unproblematisch. Wenn die Nierenfunktion in Ordnung ist und man einigermaßen ausreichend trinkt oder so, dann passiert überhaupt nichts. Die überschüssigen Aminosäuren, die werden dann letztlich zur Energiegewinnung verwendet. Die haben ja auch Kalorien. Und dann als Nebenprodukt wird dann der Harnstoff, das ist das Endprodukt sozusagen des Abbaus von Aminosäuren, der wird dann über den Urin ausgeschieden. Problematisch kann eine hohe Proteinzufuhr eigentlich vor allen Dingen für Menschen sein mit vorbestehenden Nierenerkrankungen. Wenn also die Nieren diesen Harnstoff nicht ausreichend ausscheiden können, der kann sich dann im Körper ansammeln, zusammen mit anderen Schadstoffen, die dann nicht mehr richtig ausgeschieden werden. Und es kann dann bei einer dauerhaften Überbelastung der Nieren durch diese Aminosäuren tatsächlich bis hin zu einer Niereninsuffizienz oder im Extremfall sogar Nierenversagen führen. Ist aber sehr selten und betrifft tatsächlich wirklich nur Menschen mit sozusagen vorgeschädigter Niere.
Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wie ist es denn jetzt aber, wenn ich auf meine Muskeln angewiesen bin? Also vielleicht harte Arbeit einerseits, aber wo wir es ja vor allem auch sehen, ist beim Thema Sport. Also wenn ich jetzt Muskeln aufbauen möchte, dann muss ich doch mehr Eiweiß essen. Und ja, am besten gleich nach dem Training, habe ich gehört, oder?
Ja, also wenn man intensiv Sport treibt, ist natürlich richtig, und dann vielleicht auch gezielt Sport zum Muskelaufbau, dann ist natürlich der Proteinbedarf höher. Diese 0,8 Gramm, die wir vorhin hatten, die sind ja praktisch die Erhaltungsmenge. Wenn man Protein aufbauen muss, dann braucht es vielleicht deutlich mehr, also vielleicht 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Bei Kraftsportlern, aber das ist jetzt wirklich dann im Hochleistungssportlerbereich, die dann so einen super intensiven Muskelaufbau machen, da geht es dann vielleicht sogar bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, um dann diesen Bedarf zu decken. Jetzt haben wir aber vorhin ja grob ausgerechnet, dass die meisten von uns, egal ob jetzt sportlich oder nicht, eher mehr Protein aufnehmen, als sie benötigen. Damit besteht, ich sage mal, für die meisten Normalsportlerinnen und Normalsportler in der Regel eigentlich keine Notwendigkeit, um zusätzliches Protein in welcher Form auch immer aufzunehmen, selbst wenn man etwas Muskeln aufbauen will. Wenn man jetzt vielleicht eher wenig Protein isst, das kann man ja mal so aus seiner täglichen Lebensmittelzufuhr ausrechnen, wenn man jetzt wenig Protein isst und tatsächlich die Proteinzufuhr erhöhen will, weil man halt zum Beispiel intensiv trainiert und gezielt Muskeln aufbauen möchte, dann ist es eigentlich auch nicht nötig, nach dem Sport das Eiweiß zu essen. Das ist so ein Mythos, möchte ich mir so sagen, der so aus der Bodybuilder-Szene angeblich stammt, wonach es ein sogenanntes anaboles Fenster gibt, was nur so 30 bis 60 Minuten offen ist. Man muss also 30 bis 60 Minuten nach dem Sport die Aminosäuren essen, weil nur dann die Muskeln aktiviert sind und das Eiweiß ganz besonders gut aufnehmen. Da gibt es angeblich sogar ältere Studien, die sowas gezeigt haben, aber das gilt mittlerweile als widerlegt. Es ist also definitiv nicht nötig, sich quasi zwanghaft direkt nach dem Sport das Protein reinzuschieben. Entscheidend ist die Gesamtzufuhr über den Tag. Und wenn man jetzt dann, ich sage mal, 3 oder 4 Stunden nach dem Sport isst, dann reicht es locker.
Ich glaube, nach über 20 Podcast-Folgen kenne ich deine Antwort schon. Aber ich frage trotzdem nochmal, was hältst du von Proteinprodukten, also zum Beispiel Proteinriegeln oder Whey-Protein?
Siehst du, Juli, wie gut wir uns schon kennen. Und in der Tat, wie du schon vermutet hast, sind diese Proteinprodukte für den Normalsportler eigentlich, ich muss es so sagen, völlig überflüssig. Wenn man mehr Protein aufnehmen will, dann geht es locker auch über normale, in Anführungszeichen, Lebensmittel, also wie zum Beispiel Quark oder so. Wenn man aber jetzt solche Proteinriegel essen möchte oder solche Proteinshakes konsumieren möchte oder so, dann sollte man aus meiner Sicht darauf achten, welches Protein verwendet wird. Whey ist ja das Molkeneiweiß, also tierisches Eiweiß, und es hat, wie wir vorhin besprochen haben, eine gute biologische Wertigkeit. Es ist aber leider in billigeren Proteinriegeln vor allen Dingen Kollagenhydrolysat drin als Eiweißquelle. Und Kollagen ist jetzt als Quelle für den Muskelaufbau eigentlich völlig ungeeignet, weil es nicht alle essentiellen Aminosäuren enthält. Es hat zum Beispiel kein Tryptophan, und entsprechend hätte jetzt Kollagen eine biologische Wertigkeit von 0. Also für den Muskelaufbau würde jetzt ein Riegel mit Kollagen überhaupt nichts nützen.
Aber Kollagen soll auch gut für Haut und Gelenke sein, oder?
Ja, ist gut, dass du das ansprichst. Kollagen wird in der Tat gerne als Eiweißquelle angeboten, speziell mit dem Versprechen, es würde irgendwie die Haut straffen oder die Gelenke gut sein für die Gelenke oder so. Vielleicht ein paar Sätze zum Kollagen generell und dessen Funktion. Kollagen ist das Hauptprotein des Bindegewebes. Und entsprechend kommt es in großen Mengen in Sehnen und in Knorpeln vor, auch in der speziellen Form im Knochen. Und das sind halt jetzt die Sachen, die beim Schlachten von Tieren übrig bleiben. Und entsprechend gewinnt man Kollagen eben aus Schlachtabfällen, und das Produkt heißt dann Gelatine, was also letztlich reines, aufgeschlossenes Kollagen ist. Aus Nachhaltigkeitssicht ist da auch gar nichts gegen einzuwenden. Es ist durchaus sinnvoll, dieses Protein zu gewinnen und nicht jetzt einfach nur wegzuschmeißen. Es gibt auch prima Anwendungen für das Kollagen oder für die Gelatine. Es ist ein gutes Geliermittel, wie es der Name auch schon sagt, also zum Beispiel ein Gummibärchen für Götterspeise oder für irgendwie sowas, da ist Kollagen wirklich super. Aber jetzt Kollagenpräparate zur Verbesserung der Haut oder zur Stärkung der Gelenke, die sind, und da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig, völlig überflüssig. Das ist wirklich, ich muss es so sagen, rausgeschmissenes Geld. Und als Eiweißquelle in irgendwelchen Proteinriegeln ist es halt leider ebenfalls wenig sinnvoll.
Jetzt gibt es ja neben dem Thema Sport im Zusammenhang mit Proteinen auch noch ein anderes wichtiges Thema, nämlich das Abnehmen. Angeblich, ja, soll man ja weniger schnell wieder Hunger bekommen, wenn man Proteine isst. Ja, ist da dann was dran? Helfen Proteine beim Abnehmen?
Ja, es gibt tatsächlich Hinweise oder Studien, dass jetzt eine proteinreiche Mahlzeit länger satt macht als eine mit viel Kohlenhydraten, trotz, sagen wir mal, gleicher Kalorienmenge. Man also praktisch nicht so schnell wieder Hunger bekommt, so muss man es vielleicht sagen. Und es wird dann gerne als Argument genommen, um quasi mit Proteinen besser abzunehmen. Es gibt bezüglich des Sättigungsgefühls da auch wirklich belastbare Studien, die das zeigen. Das liegt eventuell daran, dass der Magen, wenn man jetzt viel Protein isst, langsamer entleert wird, dass der Blutzucker langsamer steigt und eventuell keine Blutzuckerspitzen entstehen. Man postuliert auch, dass der Körper mehr Energie für das Verdauen von Proteinen aufwenden muss als für das Verdauen von Kohlenhydraten. Das sind jetzt so alles Erklärungsversuche, die diesen Sättigungseffekt versuchen zu begründen sozusagen. Der Effekt ist aber insgesamt, muss man leider sagen, relativ gering. Proteine haben natürlich auf der anderen Seite in etwa so viel Kalorien wie Zucker, sodass es also für eine Kalorienzufuhr letztlich eigentlich mehr oder weniger egal ist, ob man mehr Proteine oder mehr Zucker isst. Also einen großen Abnehmeffekt durch proteinreiche Lebensmittel wird man vermutlich nicht merken. Also Proteine sind definitiv keine, ich sage mal, keine Schlankheitsmittel oder so. Es kommt halt leider wie immer auf die Gesamtkalorienzufuhr an.
Wie ist das denn mit Bezeichnungen wie viel Protein, hoher Proteingehalt und so weiter? Gibt es da rechtliche Verordnungen, Regelungen? Also was stecken da für Werte dahinter?
Da gibt es natürlich, per, wie du dir sicher denkst, genaue Regelungen. Also solche Angaben wie viel Protein, hoher Proteingehalt oder proteinreich oder so, die darf man jetzt nicht so einfach aufs Lebensmittel draufschreiben. Da gibt es, das sind sogenannte nährwertbezogene Angaben. Die sind in der Verordnung EG 1924 von 2006 geregelt. Die haben wir schon ein paar Mal hier gehabt. Das ist die Health Claims Verordnung und die definiert eben solche gesundheits- oder nährwertbezogenen Angaben. Und da gibt es dann den Begriff der sogenannten Proteinquelle. Und wenn sowas draufsteht, dann müssen mindestens, wie es heißt, 12% des Brennwertes, also des Energiegehalts des Lebensmittels aus Protein stammen. Wenn man draufschreibt, hoher Proteingehalt oder proteinreich oder viel Protein oder so, dann müssen es mindestens 20% des Brennwertes sein. Es gibt aber jetzt keine Regelungen, wie viel Protein dann pro Verzehrseinheit enthalten sein muss. Insofern sind diese Regelungen, ich vermute mal, in der Praxis für die Verbraucherinnen und Verbraucher ja nicht ganz so hilfreich. Letztlich soll die Regelung ja nur sichern, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht irregeführt werden. Also dass man nicht irgendwie Proteine mit einem höheren Proteingehalt als besonders eiweißreich auslobt oder so.
Thomas, in eurer Forschung beschäftigt ihr euch ja auch intensiv mit Proteinen. Darüber hatten wir schon mal in der Evolutionsfolge und auch in der Maillard-Folge gesprochen. Ich würde dennoch gerne einmal nachfragen, wie ist das denn beim Erhitzen von Proteinen? Beeinflusst das irgendwie den Nährwert?
Ja, das ist ganz richtig. Genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in unserer Forschung, also mit dem Einfluss von Verarbeitungsprozessen, hier vor allem dem Erhitzen auf die Proteinqualität. Und interessant sind da, wie wir ja auch schon kurz diskutiert haben, Reaktionen zwischen Proteinen und Zuckern oder Protein- und Fettabbauprodukten. Und da ganz besonders relevant ist die Aminosäure Lysin, also eine der essentiellen Aminosäuren. Und die kann bei diesen chemischen Umsetzungen wirklich eine ganze Reihe von Folgeprodukten bilden, also zum Beispiel Maillard-Produkte, wie wir es in unserer Maillard-Folge besprochen haben, die vom Körper nicht mehr als Lysinquelle verwertet werden können. Und das führt dann unter Umständen doch zu einer deutlichen Minderung der Proteinqualität. Das ist beispielsweise relevant für Backwaren, und zwar deshalb, weil die eben von Natur aus nur wenig Lysin enthalten. Und von dem kann dann bis zu 50% beim Backen, vor allem zum Beispiel in der Brotkruste oder so, modifiziert oder man sagt blockiert werden, sodass dann diese eh schon niedrige biologische Wertigkeit der Getreideproteine noch weiter sinkt. Das ist nur ein kleines Beispiel. Tatsächlich gibt es da ganz viele Umsetzungen. Und wie du richtig ja angesprochen hast, das ist Thema unserer Forschung, wenn also diese Reaktionen aufklären und letztlich dann mit dazu beitragen, dass man solche Verarbeitungsprozesse einmal analysieren kann, steuern kann und letztlich dann eben so schonend wie möglich durchführt.
Auf eurer Webseite steht, dass ein weiteres Forschungsfeld die Verwendung von Proteinen als funktionelle Bestandteile in Lebensmitteln ist. Was ist damit denn gemeint?
Ja, Funktionalität, da interessiert uns speziell jetzt die sogenannte Biofunktionalität und die Technofunktionalität, und zwar jetzt insbesondere von modifizierten Proteinen, also die irgendwie bei der Verarbeitung dann reagiert haben. Biofunktionalität heißt letztlich, welche Konsequenzen hat dann so eine Reaktion, wie zum Beispiel die vorhin erwähnte Reaktion von Lysin mit Zuckern, für den menschlichen Körper. Also wie werden diese entstehenden Verbindungen freigesetzt bei der Verdauung, werden sie vom Körper aufgenommen, werden sie wieder ausgeschieden, wie wirken die auf die Darmbakterien. Es geht also letztlich im weitesten Sinne darum zu zeigen, wie der Körper mit diesen Proteinveränderungen umgeht. Ja, ob diese negative Konsequenzen haben, zum Beispiel Nährwertverlust, oder vielleicht auch positive Effekte haben, also zum Beispiel positive Darmbakterien im Wachstum stimulieren kann. Wir konnten auch zeigen, dass in bestimmten Proteinen, den Molkenproteinen, Peptide sozusagen versteckt sind, die dann freigesetzt werden können, zum Beispiel durch bestimmte enzymatische Verfahren, die dann tatsächlich den Blutdruck senken können, also damit auch als biofunktionelle Rezepturbestandteile vielleicht genutzt werden können. Ja, und unter Technofunktionalität, da versteht man, ob und in welcher Weise Proteine zum Beispiel eine Gelbildung beeinflussen oder die Schaumbildung oder sowas. Auch das ist wichtig, dass man versteht, wie sich so eine Veränderung damit dann auf die Textur von Lebensmitteln auswirkt. Ob man jetzt zum Beispiel durch eine gezielte Veränderung von Proteinen die Löslichkeit verbessern kann, festere Joghurtgele erzeugen kann. Wir nennen das alles Struktur-Wirkungsbeziehungen, also die grundlegende Aufklärung der Mechanismen und dann die Suche nach Konsequenzen sowohl für das Lebensmittel als auch im menschlichen Körper.
Okay, nach diesem Ausflug in die Forschung zurück zu unseren Lebensmitteln. Zum Abschluss würde ich gerne euch beide fragen, was sind denn eure liebsten proteinhaltigen Lebensmittel? Bei mir ist es der körnige Frischkäse, weil ich weiß, unpopular opinion, die Textur ganz gut finde.
Also ich habe mit der Frage gerechnet, Jule, und da hätte ich dann zuerst Milchprodukte gesagt in jeder Form, aber ich habe mir was anderes überlegt, geräuchertes Forellenfilet. 20% Protein, kaum Fett, kaum Kohlenhydrate, ein bisschen Meerrettich dazu, frisches Brot und ein Weizenbier. Was gibt es Schöneres?
Jetzt sind wir hier im Bereich der Produktwerbung angekommen. Und selbstverständlich bin ich da sehr, sehr stabil in meiner Aussage.
Lass mich raten. Ja. Harzer Käse.
So ist es. Ganz genau. Fast nur Protein, ne? Brauchen wir gar nicht diskutieren.
Stimmt, aber da passt auch ein Bier dazu.
Ja, immer.
Ich esse immer Marmelade dazu.
Ehrlich?
Ja.
Jetzt wird's schräg. Okay. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke euch für das interessante Gespräch, wie immer, mit der in dem Fall extra Portion Eiweiß. Wir haben erfahren, dass Proteine einen unerlässlichen Nährstoff für unseren Körper darstellt, eine Supplementierung in der Regel aber nicht nötig ist. Auch bei einer veganen Lebensweise kann man bei einer abwechslungsreichen Ernährung genügend Eiweiß aufnehmen. Ein Thema, welches wir heute an dieser Stelle aus Zeitgründen ausgelassen haben, ist das der Nachhaltigkeit. Ja, und insbesondere zum Thema neue Proteinquellen aus Pilzen oder dem Bioreaktor werden wir in einer unserer nächsten Folgen sprechen. Also bleiben Sie gespannt. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie gerne unsere weiteren Folgen und abonnieren Sie unseren Kanal. Food Facts gibt es wie immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.